Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 29. September 2014 zum Thema TTIP, die Privatisierung der Demokratie. Zu Gast ist Alexandra Strickner, Gastgeber ist Klaus Puttinger.
So, sehr verehrte Damen und Herren, ganz, ganz herzlich willkommen heute Montagabend, wie gehabt, beim Kepler Salon. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen unseres Vorstands, dem Herrn Tröbinger, der Chef da. Wir sind heute hier, um über ein ganz besonderes Thema zu sprechen, ein Thema, das in den letzten Tagen und Wochen recht eifrig durch die Medien gegangen ist. Aber bevor wir in Medias Res gehen, darf ich eine kurze Durchsage machen, nämlich unser neuer Barbetrieb. Er wird von der bezaubernden Monika geführt im Auftrag des Wirtes am Graben. Ich bitte Sie also vorher und nachher entsprechend zu konsumieren. Nehmen Sie sich ein Weilchen, um dort ein Achterl oder sonst was zu nehmen. So, Ende der Werbedurchsage. Wenn Sie Freund des Kepler Salons werden wollen, Damen und Herren, das sage ich auch noch kurz, liegen hier hinten neben der Lampe die Formulare auf. Wir brauchen Freunde. Sie sind ja alle unsere Freunde, aber die, die auch aktiv unterstützen, denn der Kepler Salon ist angewiesen auf Sponsoren und wir wollen es auch weiterhin so halten, dass der Eintritt frei bleibt. So viel dazu. Quartalsprogramm ist auch dort. Melden Sie sich an, wenn Sie Informationen wünschen, auch über Internet. Mein Name ist Klaus Puttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, freue mich über den zahlreichen Besuch und darf jetzt in Medias Res gehen. Unser Thema heute ist TTIP, CETA und ein paar andere Abkürzungen noch. Eine, die lautet ATTAC, und das möchte ich vorlesen, was das heißt, weil das war seit Tag schon fast keiner mehr, nämlich Association pour une taxation de transactions financières pour les citoyens. Also, Französisch ist ganz eine schöne Sprache, die Leitung immer ATTAC und so, ne? Das stimmt, also ATTAC, also durchaus mit einem A, mit einem offenen A, und ATTAC ist also eine internationale Bewegung, die sich für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der globalen Wirtschaft einsetzt. Und die österreichische Obfrau von ATTAC ist hier bei uns, nämlich Alexander Strickner. Herzlich willkommen. Applaus. Frau Strickner wird uns jetzt etwas erzählen über diese Abkürzungen, die unter der Schlagzeile die Privatisierung der Demokratie zusammengefasst ist. CETA, ne? Was bedeutet das? Muss man, liebe Frau Strickner, wenn man CETA sagt, auch Mordio schreien?
Absolut.
Bitte um Ihren Vortrag.
Absolut. Ja, einen schönen guten Abend hier im Kepler Salon. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich finde, das ist auch ein wunderbarer Rahmen. Ich glaube, ich habe noch nie so entspannt über diese Dinge geredet, die gar nicht so entspannend sind. Und es ist ein guter Tag. Vielleicht haben einige von euch die Presse gesehen. EU-Kehrtwende bei US-Abkommen. Also es tut sich etwas rund um diese Abkommen, von denen ich Ihnen ein bisschen erzählen möchte. Ich selber beschäftige mich mit dem Thema Freihandelsabkommen jetzt eigentlich schon seit bald 12 Jahren. Eine der ersten Kampagnen, die ATTAC gemacht hat, war ja das Abkommen gegen das globale Dienstleistungsabkommen GATS. Vielleicht der eine oder die andere von Ihnen hier, die auch bei der Stopp-GATS-Kampagne teilgenommen hat. Und das haben wir soweit mal erfolgreich verhindert, aber nicht sozusagen generell diesen Trend der Liberalisierung und der Freihandelsabkommen. Und ein Stück weit sind diese Abkommen, die gerade jetzt verhandelt werden, ein Backlash, also es kommt wieder. Ich habe das CETA eingeführt, obwohl es im Titel nicht drinnen steht. Ich werde es dann gleich erklären, weil es eben nicht nur um dieses eine Abkommen geht. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, warum es denn eigentlich überhaupt beim TTIP geht, was dafür steht, wer da überhaupt verhandelt, was genau verhandelt wird und warum das problematisch ist und dann auch, was man dagegen tun kann. Also es gibt ja schon sehr viele Dinge, die getan werden, und wir sind noch mit dem, was wir tun, gegen diese Abkommen auch schon erfolgreich. Der Umstand, dass eben gerade bei einem speziellen Teil, von dem ich Ihnen noch was erzählen werde, sich was tut und da der Widerstand wächst, ist auch ein schöner erster Erfolg dieses Widerstands. Jetzt einfach mal kurz die Abkürzungen. Sie haben auch vielleicht schon in Ihren Händen unsere neueste Broschüre, wo wir noch eine dritte Abkürzung dabei haben, TISA. Nur mal kurz, wofür stehen diese Abkürzungen? Also TTIP ist die englische Abkürzung für Transatlantic Trade and Investment Partnership, also transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, klingt eigentlich sehr schön, Partnerschaftsabkommen. CETA, also im Kern geht es da eben um dieses EU-US-Handels- und Investitionsabkommen. CETA steht für Comprehensive Economic and Trade Agreement. Das ist im Wesentlichen vom Inhalt her das Gleiche. Also ich werde dann vor allem über TTIP erzählen, aber im CETA ist mehr oder weniger das Gleiche drinnen. Es ist nur ein Abkommen nicht mit den USA, sondern mit Kanada, das jetzt gerade letzte Woche beim Gipfel, der in Kanada stattgefunden hat, zumindest von Seiten der kanadischen Regierung und der Europäischen Kommission als für fertig verhandelt erklärt wurde. Und dann gibt es noch das TISA, das ist das Trade and Services Agreement. Das ist ein plurilaterales Dienstleistungsabkommen, das auf der Ebene der WTO verhandelt wird und das quasi die Nachfolge oder der Versuch ist, die gescheiterten GATS-Verhandlungen, also zur Liberalisierung der Dienstleistungen, zu umgehen und wieder etwas auf Schiene zu bringen. Davon werde ich heute auch nicht so viel erzählen. Es gibt dieses Büchlein da, wo man ein bisschen nachlesen kann, aber im Kern geht es bei diesen Abkommen immer um sehr ähnliche zentrale Elemente und von denen werde ich heute in Bezug auf TTIP was erzählen. Und wie Sie schon sehen, also die Europäische Kommission und die Akteure, die diese Verhandlungen vorantreiben, tun das eben in verschiedensten Orten, an verschiedensten Stellen und das macht es auch manchmal recht herausfordernd und schwierig, weil man eigentlich an vielen verschiedenen Stellen zugleich sein müsste. Wir haben das so gemacht, dass wir das zusammenfassen und versuchen, den Kern dessen, worum es hier geht, auch immer wieder rüberzubringen und eigentlich gemeinsam gegen diese Abkommen zu mobilisieren. Worum geht es jetzt beim TTIP, bei diesem EU- und US-Handelsabkommen? Das ist jetzt kein ganz neues Projekt, das ist ein Projekt, das die transatlantischen ökonomischen Eliten und auch politischen Eliten schon eine ziemlich lange Zeit hegen, aber noch nie durchsetzen konnten und jetzt seit 2013, seit letztem Jahr wird eben verhandelt, hat man beschlossen, dass man das jetzt endlich mal machen will. Die Verhandlungen finden abwechselnd in den USA, in Washington und in Brüssel statt. Heute ist der Start für die siebte Verhandlungsrunde, also wir könnten nicht aktueller sein. Wie lange das Ganze dauern wird, ist offen. Wir, also ATTAC, gemeinsam mit vielen anderen, ist ja Teil einer Plattform, die dieses Abkommen verhindern will. Daher hoffen wir, dass die Verhandlungen nie zu Ende geführt werden. Aber ursprünglich war mal vorgesehen, bis 2015 das zu Ende zu verhandeln. Mal sehen, was daraus wird. Warum will man jetzt überhaupt ein Freihandelsabkommen verhandeln? Also allseits bekannt, dass die Wirtschaft in Europa nicht gerade gut läuft. Man hört immer wieder die neuesten Prognosen, die eigentlich eher in Richtung Rezession gehen. Und da sagt man, wenn man jetzt den Handel zwischen den USA und Europa oder zwischen Kanada und Europa erleichtert, indem man eben Handelsbarrieren abbaut, dann würde das die Wirtschaft beleben, es würde Wirtschaftswachstum schaffen, es würde Jobs schaffen. Das ist sozusagen die Argumentation dahinter und man verweist dann auch immer darauf, dass das eben in der Vergangenheit funktioniert hat, also auch wenn man die österreichischen politischen Vertreter hört, dann ist immer so der Standardsatz, Österreich ist ein exportorientiertes Land, wir exportieren viel und daher ergo ist per se jedes Freihandelsabkommen gut für uns. Das stimmt, dass Österreich ein exportorientiertes Land ist. Ob jedes Freihandelsabkommen gut ist für Österreich, ist eine andere Frage. Und wenn ja, dann natürlich ist immer die Frage, für wen. Bevor ich jetzt zu den Inhalten gehe, kurz noch einmal, wer verhandelt überhaupt hier? Also die Kompetenz, Außenhandelsverträge für die EU zu verhandeln, ist seit dem Maastricht-Vertrag auf der Ebene der EU, also die Europäische Kommission darf das machen, und seit 2008 mit dem Lissabon-Vertrag ist auch die Kompetenz, Investitionsabkommen zu verhandeln, auch auf die EU-Ebene übertragen worden. Das heißt, die Europäische Kommission verhandelt im Auftrag der Mitgliedstaaten solche Abkommen. Die Europäische Kommission verhandelt auch im Auftrag der Mitgliedstaaten innerhalb der WTO. Also zum Beispiel dieses TISA-Abkommen wird eben auch von der Kommission verhandelt. Auftrag heißt, dass natürlich schon die Mitgliedstaaten vorher ein Mandat absegnen müssen, also dass die sagen müssen, ah ja, wir wollen das, und dass dann in einem Mandat drinnen steht, was denn überhaupt für Themen verhandelt werden sollen. Es gibt eine laufende Information und Abstimmung zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat. Also das sind ja die EU-Regierungen beziehungsweise eben den zuständigen Ministern. Für Österreich ist das der Wirtschaftsminister Mitterlehner, der der Zuständige ist. Das Europäische Parlament wird allerdings nur spärlich informiert, hat keine Mitsprache bei den Verhandlungen. Und jetzt mal rein formal, ohne noch die Kritik, wie die Verhandlungen generell ablaufen. Nach Abschluss der Verhandlungen müssen diese Abkommen auf jeden Fall im Europäischen Parlament ratifiziert werden. Eventuell im Falle von CETA und dem TTIP-Abkommen, wenn es zu einem Abschluss kommt, eventuell auch von den nationalen Parlamenten. Das ist immer noch ein Rechtsstreit. Also zum Beispiel beim kanadischen Abkommen, da gibt es mittlerweile ganz klare Ansagen, auch in Österreich vom Mitterlehner oder in Deutschland, dass das auf jeden Fall ein gemischtes Abkommen ist und daher auch das österreichische Parlament mit abstimmen muss, beziehungsweise alle anderen. Aber der Kommissar, der jetzt bald seinen Posten verlässt, Karel Gucht, der steht auf dem Standpunkt, dass es nur das EU-Parlament abstimmen soll. Jetzt ist mir eine Folie nach hinten gerutscht. Macht nichts, erzähle ich dann später. Der Karel de Gucht, also ist eben der, der jetzt für die Kommission verhandelt, der hat gesagt, meine Stellenbeschreibung, also was ich mache, lautet, öffne neue Märkte für die europäische Industrie. Also der hat nur die Interessen der europäischen Industrie eigentlich im Blick. Und der Wirtschaftsminister Mitterlehner hat zumindest noch im Jänner gesagt, dass er auch grundsätzlich jetzt, was TTIP und CETA betrifft, eigentlich das Positive sieht. Muss auch der Fairness halber sagen, dass sich in der Zwischenzeit einiges getan hat und es hier zumindest mal eine Öffnung gibt, dass man vielleicht das eine oder das andere schon noch kritischer anschauen sollte. Was ist jetzt so mal grundsätzlich die Kritik am Verhandlungsprozess? Das, was wir sehen, und das gilt jetzt für alle diese Abkommen, sei es TTIP, CETA oder TISA, dass diese Verhandlungen eigentlich immer im Geheimen geführt werden. Das heißt, dass alle Verhandlungsdokumente inklusive zum Beispiel die Grundlage, auf der verhandelt wird, also das Mandat, das der Rat der Kommission gegeben hat, dass diese Dokumente nicht öffentlich sind. Die sind geheim. Es gibt viele Dokumente, die wir natürlich schon haben, weil es Menschen gibt, die in der Kommission sitzen oder an irgendwelchen Stellen in Ministerien, die das irgendwie dann doch durchsickern lassen. Und das ermöglicht uns natürlich dann auch unsere Kritik zu formulieren und sehr oft bestätigt leider auch unsere Befürchtungen. Aber offiziell sind alle Verhandlungsdokumente eben nicht öffentlich. Auch die Abgeordneten zum Europäischen Parlament dürfen die Unterlagen eigentlich nur einsehen unter dem Verbot, dass sie das eben nicht veröffentlichen dürfen. Bei TTIP ist es jetzt so, dass zum Beispiel die Verhandlungsdokumente, also wo schon sozusagen konkretere Dinge verhandelt sind mit den USA, nur einem sehr kleinen Kreis an Abgeordneten zugänglich gemacht wird in einem sogenannten Leseraum, in dem sie kein Stück Papier, keinen Bleistift oder keinen Kuli, kein Handy, nichts mitnehmen dürfen. Sie dürfen nur reingehen, dieses Dokument lesen. und dann wieder gehen. Also das ist sozusagen der Grad der Öffentlichkeit, die jetzt von der Kommission zugestanden wird. Muss man auch der Fairness halber sagen, dass eigentlich der Rat jederzeit beschließen könnte, dass alle Dokumente öffentlich gemacht werden. Also das ist jetzt nicht so, dass die Kommission da eigentlich entscheiden kann. Und unsere Wahrnehmung ist, dass man hier ein bisschen so ein, wir schieben den schwarzen Peter immer dem anderen zu, Spiel treibt. Also die Minister, der Europäische Rat, also wenn man mit dem Minister redet, dem Mitterlehner, dann sagt er, er findet das auch nicht okay, dass diese Dinge nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Es könnte aber eben der Rat entscheiden, dass man das öffentlich macht. Die Europäische Kommission sagt, na, die Amerikaner wollen das nicht, und so dreht sich halt das im Kreis. Die Zivilgesellschaft ist im weitesten Sinne eigentlich ausgeschlossen. Es gibt nur sogenannte Informationsveranstaltungen, und diese Informationsveranstaltungen haben aber nichts mit einer ernsthaften Beteiligung zu tun, weil bei der Informationsveranstaltung erzählt dann auch die Europäische Kommission nur, was sie eben eh auf der Website schreibt. Und es gibt keine wirkliche Mitsprache, während eben im Gegensatz dazu nachweislich zum Beispiel die Europäische Kommission sich im Vorfeld der TTIP-Verhandlungen permanent mit Vertretern der großen Konzerne getroffen hat, um eben zu fragen, na, was wollt ihr denn, was hättet ihr gerne? Und das ist auch nichts Neues. Also damals, wie wir die Stopp-Gas-Kampagne gemacht haben, war das sehr ähnlich. Da hat es auch dann die Belege gegeben, wo der damalige Handelskommissar eben die Dienstleistungskonzerne eingeladen hat und gesagt hat, was hättet ihr denn gern, dass wir für euch verhandeln? Was sind denn eure Wünsche? Während eben umgekehrt die Zivilgesellschaft keinen Zugang hatte. Und das ist auch weiterhin so. Also es gibt auch permanent Belege. Ich bin immer wieder in Brüssel, wenn es die Verhandlungen gibt, weil wir dann meistens uns als zivilgesellschaftliche Organisationen treffen, weil wir uns auch auf europäischer Ebene vernetzen. Und dann sickern dann zum Beispiel so Dinge durch, wie dass eben die amerikanische Handelskammer einen Empfang macht, wo die Chefverhandler der USA und der EU präsent sind. Das heißt, die treffen sich dort mit den Chefs der großen Konzerne, während wir eben dann nur in so Infoveranstaltungen Zugang haben. So, worum geht es da jetzt eigentlich? Vier große Themenbereiche, die verhandelt werden im TTIP, die eigentlich im CETA schon fertig verhandelt sind. Also eben, das ist schon am Ende. Zum einen geht es um das Thema Abbau von Zöllen. Das ist aber ein sehr kleiner Teil. Das war innerhalb von dem kanadischen Abkommen ein kleiner Teil, aber auch innerhalb des US-EU-Abkommens ist es ein kleiner Teil. Ganz einfach deshalb, weil eigentlich die meisten Zölle ohnehin schon fast auf Null sind. Insofern ist das eigentlich ein relativ wenig wichtiger Teil, außer für die Landwirtschaft. Da gibt's noch ein paar Zölle, die zur Disposition stehen, und das ist für die europäische und österreichische Landwirtschaft schon auch ein Problem, weil einfach die europäische Landwirtschaft viel kleiner strukturiert ist als im Verhältnis die US-amerikanische. Also nur ein Beispiel zu nennen, so die durchschnittliche Hektarzahl eines Betriebes in Europa ist ca. 12,6 Hektar, also das ist jetzt wirklich auf den europäischen Durchschnitt gerechnet. Ja? Also ihr dürft da jetzt nicht den österreichischen Durchschnitt im Blick haben, sondern den europäischen. Und in den USA ist das im Schnitt 169 Hektar. Also das sind einfach ganz andere Dimensionen, mit denen hier, also was die Voraussetzungen sind. Und daher ist das eben sehr wohl auch für die europäische Landwirtschaft schon von Relevanz, ob es hier Zölle gibt oder nicht. Weil dahinter steht einfach die Frage, welche Landwirtschaft wollen wir? Ja, je stärker die Landwirtschaft unter Druck kommt, desto stärker wird der Trend weiterhin gehen zu auch immer größeren Einheiten in Europa, was ja eh auch ein Trend ist, den wir schon sehen. Der wird halt dann damit noch verstärkt. Weil aber diese Zölle so wenig, also so gering sind, ist eigentlich das TTIP in erster Linie ein Deregulierungsabkommen, und es geht eben um drei andere Bereiche, und das sind die zentralen Bereiche. Es geht um die gegenseitige Anerkennung von Gesetzen und Regeln. um den Handel zu erleichtern. Es geht um Klagerechte für Investoren. Das wird im Fachjargon eigentlich Investorenschutz genannt. Wir nennen das Klagerechte für Investoren oder Konzerne, weil eben die auch Klagerechte bekommen. Und dann geht es um die regulatorische Kooperation oder Konvergenz. Und zu den drei Dingen werde ich kurz was erzählen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch?
10 Minuten.
10 Minuten, ja. Genau. Gut. Ich habe schon gewusst, das wird knapp. Die gegenseitige Anerkennung von Gesetzen und Regeln, das habt ihr wahrscheinlich in vielen Fällen oder das haben Sie schon in vielen Fällen gehört. Da ist gerne wird da das Beispiel des Chlorhuhnes genommen. Aber im Kern geht es darum zu sagen, okay, in Europa gibt es verschiedene Arten, wie man Produkte herstellt und in den USA gibt es andere Methoden und Standards, wie man die herstellt. Und wir wollen den Handel erleichtern und einfach sagen, okay, wir anerkennen gegenseitig die jeweiligen Produktionsstandards, wie man das eben macht, die Chemikalien, wie man die zulässt und haben da keine Barrieren mehr. Wenn ihr das sozusagen in einer anderen Art und Weise macht als wir, ist kein Problem. Warum ist das aber, also es betrifft eben so alle Bereiche und warum ist das aber schon ein Problem? Das sieht man dann, wenn man sich eben anschaut, was so der Zugang zur Verwendung zum Beispiel von Chemikalien oder Zusatzstoffen oder Hormonen ist. In Europa gibt es das Prinzip, das Vorsorgeprinzip, das hier angewandt wird. Das heißt, bevor ein Unternehmen eine Chemikalie verwenden darf in einem Produkt, muss das Unternehmen selber nachweisen mit unabhängigen Studien, dass diese Chemikalie nicht schädlich ist. Das heißt, die Beweislast ist beim Unternehmen. Es muss vorher festgestellt werden, es muss vorher nachgewiesen werden, dass es nicht schädlich ist. Und wenn das eben schädlich ist, dann wird es nicht zugelassen. Und es gibt dann auch eine Beschränkung für die Importe. Man sagt dann, okay, wir bei uns ist das nicht zugelassen, also dürfen auch Produkte nicht rein, die wo Chemikalien verwenden, die irgendwo anders zugelassen sind. In den USA ist es aber umgekehrt. Da ist mal grundsätzlich alles, was nicht nachweislich gefährlich ist, darf zugelassen werden, darf produziert werden, darf importiert und exportiert werden. Da ist es so, dass die Industrie maximal Daten liefert, um die Nichtgefährlichkeit zu belegen und die Beweislast, um zu belegen, dass etwas gefährlich ist, liegt eigentlich beim Staat. Und wenn man dem hergeht und sagt, man hat so zwei unterschiedliche Prinzipien und anerkennt die, dann heißt das sozusagen, dass Produkte, die mit Chemikalien produziert werden, die in Europa verboten sind, aber in den USA zugelassen sind, und ich spreche jetzt nicht, möchte jetzt spezifisch nicht nur von Chlorhuhn sprechen, weil da gibt es ganz viele andere Produkte, Kosmetika zum Beispiel, dann kommen die nach Europa, dann ist das mal schon als erstes die Frage, gut, wollen wir das? Dann kann man sagen, okay, kann sich ja jeder selber aussuchen im Supermarkt oder in der Drogerie, ob er das kauft, muss er halt mehr lesen. Das ist das eine. Das heißt, es kommen Dinge rein, wo im politischen Prozess hier Dinge verboten wurden. Aber die zweite Konsequenz ist, und das ist, was sozusagen unter diese Standards fällt, dass aus unserer Analyse heraus, also sehr oft die Verwendung von Chemikalien oder Produktionsmethoden, die eben bei uns verboten sind, oft heißen, dass das dann eben, wenn man sie verwenden darf, billiger ist, die Dinge woanders zu produzieren. Und wenn dann die billigeren Produkte hier hereinkommen, dann ist es eben eine Frage der Zeit, wie, wann und wie schnell der Druck steigt, wo dann die Akteure, Unternehmen, die hier das Gleiche produzieren, sagen, aber wir können jetzt nicht mehr mit unserem Produkt konkurrieren. Die anderen sind so billig, weil die dürfen diese und diese Produktionsmethode verwenden. Und daher müssen wir das jetzt auch verwenden. Das heißt, das ist der Mechanismus, über den sozusagen diese Standards aus unserer Perspektive mittelfristig nach unten gesenkt werden, auch wenn vielleicht in den Abkommen nicht drinnen stehen mag, dass man die absenkt. Aber es wird die logische Konsequenz der ökonomischen Dynamik sein. Und daher ist das so gefährlich, wenn man eben sagt, man anerkennt das gegenseitig, weil damit automatisch der ökonomische Druck entsteht. Gut. Zweiter Punkt, Klagerechte für Investoren, und darauf hat sich das bezogen, dieser Titel. Da geht es darum, das ist auch nichts Neues, dass vor fast 15 Jahren hat es das auch schon gegeben, kennen Sie, kennt ihr vielleicht unter dem Titel Multilaterales Abkommen für Investitionen, MAI. Da geht es darum, dass man hergeht und sagt, Konzerne sollen die Möglichkeit, oder Unternehmen sind dann meistens Konzerne, weil da muss man auch ein bisschen das Geld dafür haben, Unternehmen sollen die Möglichkeit haben, Staaten zu klagen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder indirekt enteignet. Das Ganze hat man irgendwann einmal vor 50 Jahren entwickelt, diese Investorenschutz, wo es darum gegangen ist, dass deutsche oder europäische Unternehmen in Länder des globalen Südens investiert haben, wo man gemeint hat, da gibt es nicht so ganz sichere Rechtssysteme, dass das hilfreicher sein könnte. Mittlerweile hat sich das in einen ziemlichen Wust ausgewachsen. Also es gibt ganz, ganz viele dieser Abkommen. Und das funktioniert dann so, wenn man so ein Investitionsabkommen macht, dass dann eben ein Unternehmen, wenn es sich eben ungerecht behandelt oder indirekt enteignet fühlt, klagt. Die Klage wird dann eingereicht bei einem sogenannten internationalen Schiedsgericht. Die sind, oder Schlichtungskammern, da gibt es bei der Weltbank so eins, es gibt bei der UNCTAD, das ist die UN-Organisation für Entwicklung, ist auch eins angesiedelt. Und wenn man diese Klage dort einreicht, dann wird ein Schiedsgericht zusammengestellt, da werden drei Personen benannt, der Kläger, also das Unternehmen, darf einen Schiedsrichter nennen, der Staat natürlich, der Beklagte, nennt auch einen Schiedsrichter und gemeinsam benennen sie einen dritten. Das sind jetzt aber keine Richter, so wie Sie sich das jetzt vielleicht vorstellen, die an einem Gerichtshof sitzen, sondern das sind eigentlich Personen, die üblicherweise in Anwaltsfirmen arbeiten und die eben spezialisiert sind auf Investitions- und Handelsrecht. Und diese drei Personen tagen dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit und befinden dann darüber, ob dieser Klage stattzugeben ist oder eben nicht. Es gibt keine Parteistellung von anderen, von Bürgerinnen, und es gibt auch keine Berufungsmöglichkeit, wobei es gibt hier Diskussionen, dass man das ein bisschen verändert, um sozusagen dieser massiven Kritik, weil das ist so ein Punkt, der ganz, ganz stark im Zentrum der Kritik steht, beim kanadischen Abkommen, bei TTIP und ist auch Teil von TISA, dass man sagt, na gut, dann tun wir halt ein bisschen Öffentlichkeit zulassen, so. Ne? Aber das ist so bisher der Kern gewesen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn eigentlich Unternehmen da plötzlich diese Klagen einführen können, und ich sage es Ihnen gleich warum, also das ist nur so ein bisschen, das überspringe ich jetzt, da wo man sieht, so im Jahr im Schnitt über 500 Klagen werden eingereicht von Unternehmen, in 58% der Fällen sind die dann für die Konzerne erfolgreich, entweder gewinnen sie diese Klagen oder bekommen zumindest einen Ausgleich, man einigt sich in irgendeiner Form. Es ist in den wenigeren Fällen so, dass die Staaten gewinnen, und ich habe deshalb gesagt Konzerne, weil so im Schnitt die Anwaltskosten pro Fall 8 Millionen US-Dollar betragen. Also das ist kein Instrument, das Klein- und Mittelbetriebe verwenden können, weil die haben wahrscheinlich nicht in der Portokasse 8 Millionen Dollar, auch wenn es nur 4 Millionen wären. So, kurz zwei, drei Fälle, was wird da eigentlich eingeklagt? Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, eine direkte Enteignung, wenn jetzt Österreich irgendein Unternehmen enteignen würde und die nichts zahlen würde, dann könnte man sagen, okay, das wäre ja noch legitim. Aber wofür wird denn geklagt? Geklagt wird für ganz legitime Gesetze, die Regierungen im öffentlichen Interesse machen. Ein bekannter Fall ist Deutschland, wo Vattenfall geklagt wurde wegen der Entscheidung Deutschlands für den Atomausstieg in der Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. 3,7 Milliarden Euro sollte man da zahlen. Deutschland ist auch ein anderes Mal von Vattenfall geklagt worden, nämlich weil die Stadt Hamburg Emissionswerte für ein Kohlekraftwerk hinaufgesetzt hat, was auch eigentlich eine durchaus sinnvolle Maßnahme im Sinne der Bürgerinnen war. Es hat dann einen Ausgleich gegeben, wo dann diese Werte wieder runtergesetzt worden sind. Also es kann auch sozusagen Städte treffen, wo dann aber der Bundesstaat geklagt wird. Ne? Also Linz könnte, die Stadt Linz könnte etwas machen in Zukunft, wenn das käme, und der Staat Österreich könnte dann geklagt werden, weil ein Unternehmen sagt, ja, Veolia, Anhebung des Mindestlohns, also Veolia klagt die ägyptische Regierung wegen der Anhebung des Mindestlohns. Und da ist natürlich für uns auch nicht nur jetzt sozusagen im Raum, dass US-Konzerne europäische Staaten klagen können und natürlich umgekehrt europäische Unternehmen die USA. Also für uns ist unsere Kritik jetzt keineswegs eine, wo wir sagen, die böse USA und die gute EU. Unsere Kritik ist eine, Konzerne gegen die Menschen in Europa und in den USA. Also das ist gegenseitig. Aber was mir noch wichtig ist zu sagen, es gibt ja schon ganz viele Unternehmen, Tochterunternehmen, die europäische Unternehmen in den USA haben und vice versa. Und es gibt einen kanadischen Fall, wo man schon sieht, wie kanadische Unternehmen das im NAFTA, in der nordamerikanischen Freihandelszone existierende Klagerecht für Konzerne dafür benutzen, um über die US-Tochter kanadisches Recht auszuhebeln. Also konkret kanadisches Ölkonzern klagt, also US-Tochter klagt Kanada für das Moratorium gegen Fracking. Und daher kann man sich auch durchaus vorstellen, dass dann halt EU-Töchter, also US-Töchter von EU-Konzernen, wenn ihnen eine Regulierung, die gerade in Europa gemacht wird, nicht passt, halt über diesen Weg auch klagen. Das Problem ist, dass damit mal, wenn solche Klagen kommen, unsere öffentlichen Haushalte, die ohnehin schon in Bedrängnis sind, noch weiter geplündert werden, nämlich dafür, dass die halt ihre Profite dann bezahlt kriegen. Man sieht auch dort, wo es diese Instrumente gibt, wie eben zum Beispiel in der nordamerikanischen Freihandelszone, dass es zu einem sogenannten Chilling-Effekt kommt. Das heißt, die Regierungen überlegen sich immer besser, welche Regulierung sie machen, weil sie könnten ja geklagt werden und es gibt eben auch dann schon so, bevor überhaupt eine Regulierung gemacht wird, von Konzernen mitunter auch schon Briefe an Abgeordnete und Regierungen zu sagen, wenn ihr das macht, dann klagen wir euch. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass eigentlich, wenn das kommt, man sagen kann, dass das Schutzniveau von Umweltgesetzen, Gesundheitsgesetzen sehr wahrscheinlich eingefroren wird, weil es eben schwieriger wird, Verbesserungen zu machen, weil halt immer Klagen kommen. Es ist ein Instrument, das wir von ATTAC grundsätzlich kritisch finden, jetzt nicht nur in Bezug auf EU, USA, Kanada, EU, also auch mit Ländern des globalen Südens. Es ist auf jeden Fall ein Instrument, das für Länder, die ohnehin funktionierende Rechtssysteme haben, so wie Europa und die USA oder Kanada, absolut nicht notwendig ist. Es heißt wirklich ganz massiven Transfer von Macht und Rechten an Konzerne und das ist ein zentraler Eckpfeiler, warum damit eigentlich die Demokratie privatisiert wird, aus unserer Sicht, wenn man das macht. Letzter Punkt, regulatorische Kooperation. Das ist das Stichwort lebendes Abkommen. Da hat man sich jetzt gedacht, na gut, wir wissen, dass wir beim TTIP zumindest einige Dinge wahrscheinlich nicht durchbringen werden, weil die zu viel Widerstand vor allem in Europa nach sich ziehen werden. Stichwort alles rund um das Thema eben Standards im Lebensmittelsektor. Und jetzt hat man sich begonnen zu überlegen, wie könnte man denn da noch neue Institutionen einrichten, damit, wenn das Abkommen mal abgeschlossen wäre, man vielleicht doch die Dinge, die man eben jetzt nicht durchkriegt, danach durchkriegt. Und das ist die regulatorische Kooperation. Das wird auch so benannt, dass man das TTIP als Living Agreement formuliert, als lebendes Abkommen. Man möchte hier einen ständigen Rat für regulatorische Kooperation einrichten, mit dem Ziel, dass es eben zu einer permanenten Harmonisierung von bestehenden und zukünftigen Gesetzen und Regeln kommt. Das heißt eben nicht nur zukünftige sollen dann angeschaut werden, dass die irgendwie entsprechend den Handelserfordernissen gut sind, sondern auch die bestehenden. Und das ist das Wichtige, weil es sich auf die bestehenden bezieht. Eben, die Gesetze und Regeln sollen auch bewertet werden auf ihre Auswirkungen auf internationalen Handel und dementsprechend angepasst werden. Für zukünftige Gesetze soll mit dieser regulatorischen Kooperation ein Frühwarnsystem eingeführt werden. Das heißt, wenn Österreich plant, sein Umweltgesetz zu verbessern, muss es dann dorthin melden, wir wollen das verbessern. und muss über das werden dann alle möglichen Stakeholder, also Akteure, die davon betroffen sein könnten, informiert. Das heißt, man hat eigentlich das Frühwarnsystem für alle die Unternehmen, die möglichst nicht wollen, dass vielleicht Gesetze kommen, die ihre Profitinteressen beeinträchtigen. Und das, was wir an bisherigen Informationen haben, also wenn man auch dann so von den Konzernlobbys die Dokumente liest, was die zu diesem Thema sagen, die wollen dann natürlich sicherstellen, dass sie da ganz massiv verankert sind in diesem regulatorischen Kooperationsrat und hier eine prominente Rolle haben. Das heißt, ja, ich bin fast fertig. Ich bin echt nur ganz knapp dahinter. Ja, also ein ganz hochproblematisches Thema ist auch im CETA-Abkommen schon enthalten, im kanadischen. So diese, also es heißt dort nicht regulatorischer Kooperationsrat, sondern Forum. So, ich glaube, über die Auswirkungen können wir noch reden, aber es ist aus unserer Perspektive ein Abkommen, das ganz massiv eben Rechte hin zu Konzernen verschiebt, das für die Menschen und für in den USA, in Kanada und in Europa nicht gut ist, aber sehr gut für Konzerne. Ganz kurz noch, was jetzt schon so passiert ist. Also es gibt ja die Initiative TTIP stoppen, die Attac mit Via Campesina, mit der Produktionsgewerkschaft, mit Global 2000, mit Fian und Südwind gegründet hat. Es gibt auch eine regionale Plattform in Oberösterreich. Ihr habt es eh schon in der Hand. Wir haben uns ursprünglich gegründet über TTIP, aber kampanisieren natürlich jetzt CETA mit, weil CETA hat all das schon drinnen und wir könnten jetzt vielleicht TTIP verhindern, aber wenn CETA kommt, dann wäre das quasi die Hintertür, weil eben die USA in der nordamerikanischen Freihandelszone mit Kanada sind und daher sich das einfach über diesen Weg machen könnten. Das sind immer Bilder. Ich glaube, das ist sogar das untere SE in Linz, die Demo, die stattgefunden hat. Was haben wir bisher erreicht?
Das reden wir dann später.
Das reden wir dann. Okay, dann lasse ich es bei den Bildern.
Gut. Reden wir dann ein bisschen später, denn jetzt wollen wir nicht nur ein lebendiges Abkommen besprechen, sondern auch eine lebendige Diskussion führen. Dazu sind Sie ganz, ganz herzlich eingeladen. Es werden unsere bezaubernden Assistenten hier mit dem Mikrofon durchgehen. Bitte warten Sie, bis Ihnen ein solches gereicht wird, sonst gibt es keine Aufzeichnung, die wir aber brauchen, nämlich für die Website und auch Radio Froh ist meistens dabei bei der Übertragung. So, die erste Frage bitte. Ich möchte nur am Anfang hinweisen, es ist ein ausuferndes Thema, das wir heute haben, weshalb ich Sie bitte wirklich kurz und prägnant zu formulieren. Co-Referate werde ich, Sie kennen mich in meiner strengen Art und Weise, im Ansatz abdrehen. Bitte.
Ja, mich hätte zuerst mal interessiert, weil ich irgendwo mal gehört oder gelesen habe, dass es so eine Art Anstandsdame des Parlaments bei den Verhandlungen gibt. Gibt es die tatsächlich oder gibt es die nicht? Also
eine Anstandsdame?
Ja, also ein Vertreter sozusagen des Parlaments, der bei den Verhandlungen mit anwesend ist.
Also habe ich noch nicht davon gehört, ist mir neu. Okay. Das könnte ich nicht bestätigen, aber...
Und das andere ist, dass es für die einzelnen Abkommen gibt es ja immer Studien, quasi wie die Auswirkungen sind. Wenn ich jetzt das TTIP hernehme, da wird dann für Kanada zum Beispiel ein negativer Effekt prognostiziert. Darum haben wir sozusagen das zweite Abkommen mit Kanada. Gibt es da quasi auch irgendwo Studien oder Berechnungen, wie quasi der Gesamteffekt dieser also von TTIP und CETA und vielleicht auch noch NAFTA dazu, quasi wie sich das dann global auswirkt? Oder?
Mhm, danke.
Soll ich gleich antworten? Bitte, ja. Okay. Also das war die Folie, die sich übersprungen hat oder verschoben hat. Also für TTIP gibt es von der Kommission verwendete Studien von verschiedenen großen ökonomischen Einrichtungen, wie dem IFO zum Beispiel in Deutschland, Institut für Wirtschaftsforschung. Und das Interessante ist, dass die eben schon ein Wirtschaftswachstum prognostizieren. Allerdings ist das derart minimal, dass es eigentlich, da muss man sich fragen, also wozu? Also das ist sozusagen für 10 Jahre nach dem Umsetzen des Abkommens prognostiziert man 0,5% Wirtschaftswachstum für 10 Jahre. Das heißt pro Jahr 0,05.
Ich darf eine Zahl in den Raum werfen, damit wir wissen, wovon wir reden. Die Exporte in die USA belaufen sich auf 6 Milliarden Euro von Österreich weg. bei Gesamtexportzahl von 180 Milliarden. Das heißt, wir haben nicht einmal 3% unserer Exporte in die USA. Wenn wir da jetzt sozusagen Wirtschaftswachstum draufsetzen, dann müsste das sehr viel sein, um hier Auswirkungen in einer signifikanten Höhe zu haben. Also es geht sich rein rechnerisch nicht aus.
Genau. Und wenn man sich noch einmal anschaut von den Zahlen, die genannt werden für die Beschäftigungseffekte, dann wird da gesprochen von 400.000 neuen Jobs. In den eigenen Studien der Kommission wird aber auch von 1 Million Jobs, die verloren gehen, gesprochen. Also eigentlich unterm Strich viel mehr. Und die Erfahrung der nordamerikanischen Freihandelszone, die ja seit 1994 zwischen Mexiko, USA und Kanada besteht, ist, also da wurden die gleichen Versprechungen gemacht, Wirtschaftswachstum, viele tolle neue Jobs, viel bessere Jobs. Und da ist genau das Gegenteil passiert. Also es sind eigentlich Jobs verloren gegangen, überall. Und es sind die Jobs vor allem auch schlechter geworden. Also in Mexiko haben sich halt diese massenhaften Jobs an der Grenze in den Maquiladoras gebildet. Das sind schlecht bezahlte Industriejobs, wo die Leute sehr ausgebeutet werden. In den USA sind ganz viele gut bezahlte Industriejobs verloren gegangen. Die entstanden sind, sind im Dienstleistungssektor schlecht bezahlt. Und in Kanada ist das ähnlich.
Alles klar. Danke, bitte.
Ja, um nicht kurz zu moderieren oder kurz zu anzusagen, es gab heute auch ganz aktuell die erste Befragung im EU-Parlament, die Kommissarin, die Gucht nachfolgt, nämlich die Schwedin Malmström, und die hat im Vorfeld nämlich auf genau diese rechtlichen, die nicht vor Gerichten stattfindenden Verhandlungen Stellung genommen, hat gemeint, da ist sie bereit, etwas zu ändern daran. Gibt es da schon etwas? Wissen wir da schon etwas davon? Oder ist das nur eine, naja, bewerb mich und schauen wir mal, ja, und fragt mich halt und ich sage euch was.
Also das ist eine ganz interessante Posse, weil es ist sozusagen der Text für ihre Antworten, der wurde veröffentlicht, ich weiß nicht von wem, und in diesem ersten Text, der am Sonntag da war, hat sie sich klar dagegen ausgesprochen. Dann hat sie auf Twitter selber gepostet, dass sie das nicht so gemeint hat. Also da hat sie ganz klar gesagt, ISDS, also diese Klagerechte im TTIP werden nicht kommen. Dann hat sie das sozusagen revidiert und hat gemeint, das war nicht die Endfassung. Und dann hat es sozusagen eine neue Version gegeben. Ich habe jetzt nicht die Berichte von dem Hearing gelesen, aber ich habe nur gelesen, dass es eine neue Formulierung in ihrer Antwort gab, die eben Spielraum offen lässt. Ja, also
Angst vor dem eigenen Mut oder was?
Nein, ich glaube nicht Angst vor dem eigenen Mut. Ich glaube, das ist ein Ausdruck von den Kämpfen, die dort stattfinden. Ja, also der massive öffentliche Druck gegen diese Klagerechte, nicht nur im TTIP, sondern eben auch im CETA auf der einen Seite. Und natürlich, wenn man dann liest, die Konzerne haben auch schon Stellung bezogen, die haben jetzt wieder Presseaussendungen rausgegeben. Also wenn das nicht drinnen ist, wenn die Klagerechte nicht im CETA und im TTIP drinnen sind, dann ist für sie das eigentlich eh nichts wert. Ne? Und da sieht man sozusagen, also da ist ein totaler Machtkampf, ja, der stattfindet, und was sie sagt oder nicht sagt und wie sie es sagt, ist eben ein Ausdruck auch von diesem Machtkampf.
Okay, bitte.
Danke. Meine Bitte ist auch ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es eklatante Unterschiede zwischen den österreichisch-deutschen und dem amerikanischen Recht gibt. Wir haben 2000 Jahre Rechtsgeschichte hinter uns. Das Recht ist bei Weitem nicht perfekt, aber auf alle Fälle, dieses amerikanische Recht beruht ja auf völlig anderen Grundsätzen wie unseres Recht. Das fängt zum Beispiel damit an, also bei uns gilt die Unschuldsvermutung, in Amerika drüben gilt die Schuldsvermutung, Sie sehen sie eh, es wird jeder überwacht, die Fingerabdrücke werden abgenommen und. Also wir mutieren viel zu sehr in diese amerikanische Rechtsphilosophie rein, und meine Bitte wäre, dass man auch hier das ein bisschen näher untersucht, was eigentlich die Amerikaner hier für ein sehr schwieriges Rechtsverständnis haben. Es wird wesentlich weniger auf Gesetze gemacht, deswegen brauchen sie auch irgendwelche Schiedsrichter. Die Schiedsrichter agieren aber dann nicht aufgrund von Gesetzen, sondern die agieren aufgrund von Gefühlen, naja, da müssen wir uns halt irgendwie einigen und. Also wenn Sie zuerst gesagt haben, das amerikanische Rechtssystem ist auch ein funktionierendes Rechtssystem, möchte ich es damit ein gewisses Fragezeichen verstehen.
Okay.
Also ich das, ich bin jetzt keine Juristin, das US-amerikanische Rechtssystem ist definitiv ein anderes als das unsere. Aber die Klagerechte für Konzerne, das ist noch einmal ein anderes Rechtssystem. Und das ist, glaube ich, relativ unabhängig davon, wie das jetzt in den USA oder in Europa ist. Ja, damit wird ein anderes Rechtssystem geschaffen, das außerhalb beider steht. Und da würde ich sagen, ist das relativ wurscht, von wo die Personen kommen, die dann die Schiedsrichter sind. Die schauen sich das vor dem Hintergrund dieser Investitions- und Handelsabkommen an. Und das ist aus unserer Perspektive generell ein Problem. Aber das hat mal mit dem US-amerikanischen Rechtssystem per se und dem europäischen nichts zu tun, weil es ein eigenes Rechtssystem. Und für uns ist wichtig zu sagen, ja, Europa hat ein funktionierendes, die USA haben auch ein funktionierendes Rechtssystem, ist ein anderes. Aber was wir nicht wollen, ist dieses drüber gesetzte Rechtssystem, das eigene Rechte für Konzerne schafft, die einfach außerhalb des üblichen Rechtssystems stehen.
Naja, grundsätzlich muss man sagen, dass die Amerikaner nach den Präzedenzfällen vorgehen, nicht, im Laufe ihrer Geschichte, und die Europäer nach dem alten römischen Recht. Nicht. Nur hat sich da über die Jahre schon was angenähert. Nicht. Auch wir haben immer mehr Präzedenzfälle, von denen wir rückschließen. Also hier hat sich eine große Veränderung oder Annäherung, muss nicht positiv sein, aber hier haben sich die Systeme angenähert. Ob es gut oder schlecht ist, wage ich nicht zu sagen. Aber natürlich diese Schiedsrichter, also dieses Hinterzimmer, die Hinterzimmerjuristerei ist natürlich durchaus näher zu betrachten. Bitte.
Es ist vorher geklungen, dass das Parlament und auch die Kommissarin Meinungen hat, die auch durchaus in unserem Sinn sind, glaube ich, kann ich sagen. Aber entscheiden tut er darüber, so bin ich informiert, der Rat. Also der Rat der Regierungsmitglieder zunächst einmal, ob das überhaupt durchgeht. Und dann geht es eben durch das Parlament. Inwieweit dort das wirklich eine Macht ist, dass die etwas nicht ratifizieren, ich traue dem Parlament in der Hinsicht von Kompetenz her gesehen nicht allzu viel zu. Aber ich glaube, der Rat ist derjenige, das heißt, wir müssen unsere Politiker stoßen in der Richtung. Und das, ich sage es sehr vereinfacht, du musst bei jeder Bürgermeisterwahl sagen, Freund, du bist mir sympathisch, ich würde dich wählen, aber die in Wien stimmen in Brüssel oder sonst wo so ab, wie ich es in diesem Fall nicht will. Und dann noch etwas dazu, wenn ich mir anschaue, die reale Kompetenz, die reale Macht USA und EU, so sage ich, die sind nicht auf Augenhöhe. Die EU ist eben nur der zivile Arm der NATO. Danke.
Danke.
Also da möchte ich schon sagen, dass das Parlament sehr wohl die Macht als europäische, die Macht hat, das abzulehnen. Und es gibt eine Vielzahl von Beispielen, wo Gesetzesvorschläge, die von der Kommission vorgelegt wurden und wahrscheinlich mitunter auch vom Rat beschlossen worden wären, eben genau vom Parlament verhindert worden sind. Also ACTA, nur um ein Beispiel zu nennen, oder auch die letzte Saatgutrichtlinie. Also das, ich würde das nicht ausspielen. Es ist, sind beide, die sozusagen dann entscheiden müssen. Und das Europäische Parlament entscheidet auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall eine Institution, die für uns in der Frage der Kampagne ganz stark auch im Blick ist, weil es eben die Erfahrungen gibt, dass man hier sehr wohl Druck machen kann und auch sehr, sehr viele Abgeordnete, was jetzt zum Beispiel die Klagerechte für Konzerne betrifft, also da gibt es schon sehr viele, die da sich ganz klar dagegen positioniert haben.
Es ist aber die Realität so, dass wir in Österreich eine Konzentrationsregierung haben, sage ich mal, rot-schwarz. Ja. Eine ähnliche Konstellation zeichnet sich ja auch im EU-Parlament ab. Das heißt, man muss wahrscheinlich einen dieser Blöcke dann rausreißen, oder? Um hier zu einem
Unterschied
zu kommen.
Also zum einen, das ist gleich ein erster kleiner Erfolg. Also letzte Woche, 24. September, hat es eine Dringliche im österreichischen Parlament gegeben, also die Grünen haben eine dringliche Anfrage eingebracht, das ist ein Instrument, das die Opposition nutzen kann, zum Thema CETA, also zum kanadischen Abkommen, weil das eben am nächsten Tag dann diesen Gipfel gegeben hat. Und dort hat dann auf Antrag der SPÖ und der ÖVP-Abgeordneten hat einen Entschließungsantrag gegeben, in dem sie festgehalten haben, dass aus ihrer Perspektive das Ende der Verhandlungen für CETA zu früh ist, dass es da nicht ausreichende Diskussionen bisher gegeben hat und dass sie auch der Meinung sind, dass die Klagerechte für Konzerne nicht notwendig sind.
Ja, das ist ja schon
das
mal
was. Das ist schon mal was anderes. Und nein, ich möchte noch was ergänzen, weil das wichtig ist. Also wir kennen die österreichische Realität und da ist es so, wenn man in der Regierung ist, dann gibt es den Klubzwang. In Europa, im Europäischen Parlament gibt es das nicht. Ja, und das ist schon ganz wichtig, weil das auch heißt, dass zum Beispiel innerhalb einer Fraktion Abgeordnete durchaus immer wieder anders stimmen als das, was vielleicht die Linie ist, die vorgegeben ist, und es in dieser Form nicht eine Koalitionsregierung oder Koalitionszusammenschluss im Europäischen Parlament gibt. Und das ist noch einmal wichtig, das im Blick zu haben, dass es ein bisschen anders funktioniert auf EU-Ebene.
Okay, bitte.
Ja, ich möchte grundsätzlich den Titel der Veranstaltung darüber ansprechen. So wie ich es verstehe, wird die Demokratie Zukunft über die scheinbar oder bisher zumindest angenommen brauchbare demokratische Vertretung in Brüssel dazu missbraucht, um Politik der Konzerne gewinnbringend und vor allem deshalb jene des Stärkeren durchzusetzen. Wenn ich daran denke, wie die europäische Wirtschaftswelt im Vergleich zu Nordamerika und Kanada ausschaut, dann kann man sich ausmalen, wie das etwa im Vergleich, wie Sie sagten, zu Mexiko und Nordamerika damals, wie das in 10 Jahren dann bei uns ausschauen wird. Das heißt, solange die Konzerne und die Wirtschaft im Speziellen ihre Zukunft nur in der Steigerung der Wirtschaftlichkeit auf Kosten des Umsatzes machen, so wird dieses Wirtschaftsdenken dadurch sehr maßgeblich mit beansprucht werden. Danke.
Ja.
Absolut. Ich glaube, also das ist meine Wahrnehmung, dass, also wenn man sich mit diesen Dingen nicht intensiver beschäftigt, ja, und ich glaube, dass es im österreichischen Parlament, würde ich mir jetzt mal trauen zu behaupten, da gibt es auf jeden Fall viele, die sich, glaube ich, nicht sehr intensiv damit beschäftigt haben und daher gar nicht verstehen, was die wirkliche Konsequenz ist, wenn man diese Abkommen denen zustimmt und vor allem diesen Instrumenten. Gerade was die regulatorische Kooperation betrifft, das ist was Neues, da sind wir selber noch am Verstehen, Lernen, was ist das genau und wie soll das funktionieren. Und da merken wir, dass da auch von vielen, auch anderen Akteuren kommt, naja, was soll denn so schlimm sein, wenn man sich vorher ein bisschen austauscht über die zukünftigen Gesetze. Ja? Und das ist eigentlich das Fatale, dass also manche Abgeordnete nicht wissen, dass sie sich eigentlich, wenn sie denen zustimmen, selbst entmachten und ja, dann kann man sagen, ist wurscht, wer dann kommt. Und dann gibt es natürlich manche, die das sehr wohl wissen und dem entsprechend zustimmen. Ja. Und das sind so die zwei Kategorien für mich. Und daher ist diesen öffentlichen Diskurs führen und wirklich auch auf der Basis von Analysen und Fakten, und das wird ja oft uns auch vorgeworfen, wir würden da nur so Stimmungsmache machen und falsche Sachen behaupten, aber unsere Analysen sind wirklich auf der Basis von diese Texte anschauen, ja, und wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Menschen in den USA, in Europa und in Kanada zusammen, da wo jeder so halt seinen Beitrag leistet, um dieses kollektive Wissen zusammenzutragen.
Aber mal zu sagen, Politiker, die über das abstimmen und nicht wissen, was sie tun, ist jetzt nicht unbedingt eine Eigenart, die bei CETA und TTIP-Auftritt.
Das stimmt, ja. Bitte, das stimmt, aber es gibt dann manche Dinge, die tragischer sind als andere.
So ist es, das ist
also
richtig. Ja. Bitte.
Dankeschön. Auf der Basis von Fakten, das begrüßen wir, glaube ich, alle. Und es ist vorher gesagt worden, dass die Unschuldsvermutung im amerikanischen Rechtssystem nicht gilt. Das stimmt nicht. Die Unschuldsvermutung gibt es sehr wohl. Danke.
Okay. Wieder was gelernt. Der junge Herr, jetzt bitte dem Herrn mit der Lederjacke, bitte. Dann sind Sie dran.
Ich würde mich interessieren, bei einem ungehemmten Inkrafttreten dieses Abkommens, wie es ausschauen würde am Kulturmarkt, Kunstmarkt, Musikindustrie, die ist ja jetzt schon dominiert gewissermaßen.
Okay. Wissen wir da schon was? Haben wir da schon Prognosen?
Also, nein, es ist so, dass der audiovisuelle Bereich beim TTIP von den Verhandlungen ausgenommen ist. Das war, also die Frankreich hat da sehr viel Druck gemacht, dass das aus dem Verhandlungsmandat rauskommt. Aber es gibt berechtigte Sorge, dass eben gewisse Regeln, wie zum Beispiel die Buchpreisbindung, dass das unter Druck geraten könnte, weil das könnte dann als indirekte Subvention gesehen werden zum Beispiel. Oder auch ein anderer Bereich, da wo Leute im Kulturbereich sehr große Sorge haben, ist, also der Kulturbetrieb in Europa hat einfach ganz viel hat ganz viel Unterstützung, öffentliche Förderungen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir 28 Länder sind mit fast nahezu gleich viel verschiedenen Sprachen. Also Filmförderung zum Beispiel, ja, ist ganz klassisch so ein Bereich. Also es würde keinen österreichischen Film oder französischen Film geben, wenn es nicht entsprechend auch Subventionen gäbe, weil der Markt einfach zu klein ist, ja, im Vergleich zu Hollywood. Ja. Und ein Teil des Abkommens ist ja auch die Diskussion über das öffentliche Beschaffungswesen beziehungsweise die Gleichbehandlung von Unternehmen. Und wenn man jetzt sozusagen das liberalisiert, diesen Bereich, dann kann es natürlich sein, dass ein US-amerikanisches Unternehmen nach Europa kommt und einen Film drehen will und sagt, naja, in Österreich, wenn man da einen Film macht, dann kriegen die ja eine Förderung. Jetzt wollen wir das auch. Weil ich kann dann sozusagen nicht mehr sagen, das kriegen nur österreichische Filmemacher, weil ich will jetzt sozusagen den österreichischen Film stützen. Und damit ist dem Tür und Tor geöffnet, dass dann entweder eben viel mehr Förderungen geben muss, nämlich auch für den amerikanischen Filmemacher, oder aber man sagt, okay, dann müssen wir halt diese Förderungen beenden und dann gibt es aber dann halt entsprechend keinen österreichischen Film oder nur mehr ganz wenig. Und das ist sozusagen diese Gefahr, die eben oft beschrieben wird, oder Theater, also das könnte man jetzt ausweiten auf verschiedene Bereiche, wo eben öffentliche Förderungen sind.
Also wenn Amazon unsere Buchpreisbindung nicht umbringt, dann macht es nachher der Amerikaner.
Ja.
Okay, gut, schauen wir ein Stück weiter, bitte.
TTIP, nicht der Amerikaner.
TTIP. Eine Frage, wer unterzeichnet in Österreich diesen CETA-Vertrag? Ist das der Bundespräsident, ist das der Nationalrat und bis wann muss das von Österreich unterzeichnet werden?
Also erstens ist der CETA-Vertrag noch nicht fertig verhandelt und unterschrieben. Also das, was letzte Woche in Kanada passiert ist, war eine Ankündigung und das machen sie jetzt schon seit ein paar Monaten, aber da ist nichts unterschrieben worden. Das heißt, der Vertrag ist noch nicht einmal fertig verhandelt und unterschrieben. Das heißt, wir sind noch nicht im Prozess, wann was in Bezug auf die Ratifizierung stattfinden würde. Was klar ist, ist, dass der Europäische Rat, also in dem Fall dann der Mitterlehner und der Faymann, dem zustimmen müssten. Und das Europäische Parlament. Was noch offen ist, wenn das CETA-Abkommen abgeschlossen werden sollte, ist, ob das österreichische Parlament auch ratifiziert. Wann das alles stattfinden wird, wissen wir nicht, weil es eben noch nicht fertig ist. Und dementsprechend könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob der Bundespräsident das unterschreiben muss. Wenn es nicht in Österreich ratifiziert wird, wird er wahrscheinlich auch nicht unterschreiben müssen.
Naja, jedes Gesetz muss er unterschreiben, ne? Schlussendlich. Aber er kann sich eh nicht dagegen
wehren,
wenn beide Kammern dafür sind.
Nein, aber wenn es nicht auf österreichischer Ebene zu ratifizieren ist.
Ja, wenn es dann nicht zu ratifizieren ist, dann.
Dann wird er nicht unterschreiben müssen. Aber das
wird noch entschieden. Da streiten sich ja noch die Geister.
Genau. Der ESM-Vertrag ist ja vom Bundespräsident unterschrieben worden und vom Nationalrat.
Welcher Vertrag?
Der ESM.
Ja, aber das war was anderes. Ja, genau. Aber ich kann nur das sagen, was ich weiß, mit all der Offenheit und Unsicherheit. Es ist noch nicht geklärt. Meine Vermutung wäre, aber ich bin jetzt keine Juristin, aber ich werde das mitnehmen und nachfragen. Wenn es in Österreich zu ratifizieren ist, dann wird es wahrscheinlich unterschreiben müssen. Wenn herauskäme, ist nur auf EU-Ebene, also vom EU-Parlament zu ratifizieren, vermute ich mal, dass er das dann nicht machen muss.
Glaube ich auch nicht, nein. So, bitte.
Ja, eigentlich eher zwei Statements. Und zwar, so wichtig es auch ist, dass das ISDS draußen ist, für mich ist eigentlich die regulatorische Kooperation noch gefährlicher. Beim ISDS geht es unter Anführungsstrichen nur um Geld, also um Entschädigungen. Bei der regulatorischen Kooperation geht es um unser tägliches Leben, weil so können zum Beispiel auch Wachstumshormone als Industriestandards festgesetzt werden und so quasi das Hormonfleisch über die Hintertür wiederkommen. Und das, was quasi sowohl das europäische als auch das amerikanische Rechtssystem von dem ISDS-Verfahren abgrenzt, das sind die unabhängigen Richter. Also in beiden Rechtssystemen, so unterschiedlich auch sind, ist der ganz zentrale Punkt, sind die unabhängigen Richter. Die sind im ISDS eben nicht unabhängig, das sind selbst Anwälte, die einmal als Richter fungieren, einmal als Verteidiger, einmal als Ankläger sozusagen und eigentlich selbst ein sehr großes Interesse daran haben, weil die an jedem Verfahren mitverdienen. Beziehungsweise deren Kanzleien aus
dem Land kommen. Okay, ja. Danke. Klar. Das ist wie im DKT, ne? Die Karte hilft dir aus dem Gefängnis.
Also regulatorische Kooperation, ja, ist ein total problematisches Ding und habe ich eh schon gesagt, da ist noch einiges zu tun, um das besser zu verstehen und auch besser rüberzukriegen. Ich würde aber dem nicht zustimmen zu sagen, beim ISDS geht es nur um das Geld, weil es geht natürlich auch um all diese Gesetze, weil entweder man zahlt oder man, also die andere Option ist ja, man nimmt die Gesetze zurück. Ne? Also insofern geht es letztlich schon auch um das, insofern würde ich das jetzt nicht nur so als es geht nur ums Geld sehen, sondern eben, ich kann mich dann halt als Schade entscheiden, wenn ich verklagt werde und zur Zahlung, also kann mich dann sagen, entweder zahle ich und habe dann halt ein schärferes Umweltgesetz oder verbiet weiterhin eine Chemikalie oder ich zahle nicht und lasse die Chemikalie weiterhin zu. Also geht es dann schon nicht nur ums Geld, sondern eben auch um die Standards oder was ist zugelassen, was nicht.
Okay, bitte. Wenn Konzerne den Staat klagen können, dann müsste es eigentlich eine Plattform geben, dass der Bürger die Politiker klagen kann, weil die entscheiden und haben ja eigentlich keine Konsequenz zu befürchten. Also ich denke, dass das eigentlich schon eine eigenartige Situation ist, so wie das Sie das jetzt erklärt haben, muss man eigentlich gegen dieses Abkommen sein, weil man überhaupt keine Rechte hat, dass der Politiker, der sich da sozusagen für das Volk in irgendeiner Form einbringen soll, der hat aber mit keinerlei Konsequenzen zu rechnen, wenn das dann nicht aufgeht, so wie Sie es sich vorstellen. Es müsste eine Plattform geben, wo man eigentlich als Bürger dann da irgendwelche Konsequenzen oder Klagen einreichen kann.
Ja, für uns ist halt jetzt mal sozusagen der Punkt zu sagen, wir kämpfen darum, dass wir die Debatte und die Auseinandersetzung um diese Abkommen öffentlich machen und eben nicht zulassen, dass diese Abkommen kommen. Wir haben das ja, also um auch so noch einmal die Erfolge auch reinzubringen, dass dieses multilaterale Investitionsabkommen, das MAI, haben wir verhindert. Das ist nur deshalb verhindert worden, weil das an die Öffentlichkeit gekommen ist und weil es eine Kampagne dagegen gegeben hat, auch in Österreich. Also und das WTO-Abkommen und GATS-Abkommen, also die wollten, dass die Doha-Runde ist 2001 begonnen worden, die WTO, Welthandelsorganisations-Doha-Runde, und die wollten es 2005, haben es immer noch nicht abgeschlossen. Das heißt, also unser Anliegen ist mal in einem ersten Schritt das zu verhindern und in einem zweiten Schritt eigentlich sicherzustellen, dass in Zukunft derartige Abkommen, aber nicht nur jetzt Handelsabkommen, sondern generell Politik viel demokratischer gemacht wird und wo Bürgerinnen und Zivilgesellschaft auch mitredet und wo es eine andere Einbindung gibt und nicht so wie das jetzt ist, immer weniger und immer nur die Experten, und eben im Bereich der Handelsabkommen ist es einfach extrem. Also ich habe heute eben auch wieder einen Kommentar gelesen, wo auch gestanden ist, Handelsabkommen werden geheimer verhandelt als Militärdeals, ja, und da muss man sich dann schon fragen, hallo? Ja, ja. Also da soll es um Wohlstand gehen und alles soll besser werden und dann wird es so im Geheimen verhandelt und keiner darf was davon erfahren. Also
ja, man spricht ja bei uns immer mehr und immer sowieso ohne große Emotion von einer Postdemokratie, nicht? Also das Primat der Wirtschaft über die Politik ist ja keine Erfindung von heute, sondern wir haben einen schleichenden Prozess über die letzten Jahrzehnte, die genau in diese antidemokratische Richtung deuten. Das gibt es ja in allen möglichen Bereichen.
So. Ja, ich möchte gleich mich dranhängen. 1948 ist ein Gesetz verabschiedet worden in Amerika, wo es genau darum ging, die Globalisierung einzuleiten und die Firmen stärker zu machen. 1948, ich bin global Marshallplan-Referentin, ich habe das damals erfahren. Und es geht reich, also die Wurzeln reichen, und es reicht bis jetzt. Und meine Frage ist, manche Leute reagieren da sehr spät. Also wenn jetzt alles eingeführt ist, angenommen, es kommt trotzdem, weil sie sich stark durchsetzen und weil auch der Journalismus natürlich bei sehr vielen Dingen mitspielt, das ja auch zum Kotzen ist, ja, dann frage ich mich, was passiert, wenn dann das Volk, wenn es vor der Türe passiert, dann also sozusagen in der letzten Minute sagt, das wollen wir nicht, wir stehen auf, wir holen uns die Macht zurück. Was würde in so einem modernen Konzept, wie wir es jetzt haben, passieren, wenn sie dann sagen, könnt ihr euch behalten, machen wir nicht?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage genau verstanden habe.
Ja, ziviler Widerstand, also, was auch immer. Es gibt ja, oder die Frage, wo ist denn der Knackpunkt in der Entwicklung? Wo sehen denn Sie die zeitliche Schiene zu sagen, wir halten das jetzt mit unserer Aufklärung, mit der Kampagne und so weiter auf, wie bei Mai-Abkommen und so weiter, und wo ist es zu spät, wo können wir uns vielleicht nur mehr mit zivilem Widerstand wehren?
Ja. Naja, ich denke, dass das eine, was wir, vielleicht kann ich da schon die Erfolge bereits erreicht einspielen, also das eine, was mal für uns am Anfang gestanden ist, also wir haben ja eigentlich im Jänner begonnen mit dieser Kampagne, damals sogar noch nur Attac und Via Campesina. Und das Erste und Wichtige ist mal überhaupt Öffentlichkeit zu schaffen, ja, weil das ist wie ist das mit dem, wie der Teufel, das, also Weihwasser, ja genau. Weil das ist ganz arg für die, ja. Also da fangen jetzt alle diese Leute an zu reden und die erfahren davon, ja. Und die, also es sind ja ganz viele Baustellen, die da jetzt aufgegangen sind, weil an so vielen Ecken und Enden Kritik kommt, ja. Und das ist mal gut. Da, wo es sich kristallisiert und wo wir halt gemeinsam versuchen anzusetzen, ist definitiv die Kritik an den Verhandlungen überhaupt und diese Geheimhaltung. Dann diese Klagerechte für Konzerne und das nächste, und das ist eben etwas, was wir noch stärker ausbauen möchten, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, ist die regulatorische Kooperation, weil es könnte ja auch dann der Fall eintreten, wo sie sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Klagerechte raus aus CETA und aus TTIP und dann ist ja alles gut und das ist eben für uns nicht gut. Das ist daher wichtig, die regulatorische Kooperation drinnen zu haben. Und was wir auch noch machen werden, ist ganz, also viel stärker auch noch einmal die Auswirkungen auf die öffentlichen Dienstleistungen herauszuarbeiten, weil das auch in den letzten Monaten ist einfach sehr stark das Chlorhuhn und die Standards im Vordergrund gestanden, aber viel zu wenig eigentlich die Auswirkungen auf öffentliche Dienstleistungen. Und daher wird das...
Das ist ja zum Teil auch die traurige Geschichte mit der Presse, nicht? Wenn man sich auf solche, sagen wir mal, Pass pro Toto stürzt, die im Grunde genommen gar nichts bedeuten, weil das Chlorhuhn ist ja nur Pseudoschreckgespenst, aber keine ordentliche journalistische Debatte. Genau. Ja? Das sind ja Scheingefechte.
Genau. Und vielleicht nur so sagen, also man sieht einfach, dass also hier schon einiges in Österreich passiert ist. Den Parlament, den Entschließungsantrag habe ich eh schon erwähnt. Der Bundeskanzler Faymann hat sich bisher immer wieder gegen diese Klagerechte ausgesprochen. Der Bundesminister Mitterlehner ist da weniger kritisch, aber beim letzten EU-Unterausschuss, der ist öffentlich, da gehen wir jetzt auch immer hin. Können zwar nichts sagen, aber wir sind präsent und wir tun es live streamen und das macht schon was mit der Debatte dort. Hat er gesagt, naja, das ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, da muss man schon nochmal hinschauen.
Ja,
zumindestens,
schauen wir mal.
Ne? Und dann gibt es einen Bundesländerbeschluss, also die Bundesländer haben also einen einstimmigen Beschluss gefasst, wo sie auch gegen die Klagerechte sind und wo sie auch die Transparenz einfordern. Das heißt, es braucht einfach von vielen Ecken und Enden den Druck und der muss immer größer werden und nicht nur in Österreich, sondern halt in anderen Ländern auch, aber es zeigt zumindest, dass was bisher passiert ist in dieser relativ kurzen Zeit, dass sich da schon einiges bewegt hat. Und
Demokratie ist ein Mitmachspiel, ne?
Ja, bitte. Die Demokratie ist nie von oben zugestanden worden. Nein. Die Demokratie ist immer erkämpft worden. Und daher können wir uns entscheiden. Entweder wir erkämpfen sie uns oder wir kämpfen weiter dafür. Und wenn wir uns nur zurücklehnen und kritisieren, dann werden halt die anderen das machen. Also insofern Mitmachspiel.
Okay, danke. Sollen wir da drüben eine Arbeitsgruppe aufmachen oder wollen Sie vielleicht was zur Debatte beitragen? Oder Unterausschuss? Oder? Gut, dann machen wir dort weiter, bitte. Dort gab es eine Frage, oder?
Den Arzneimittel zu.
Wir hören nichts. Ins Mikro sprechen, bitte.
Sind Arzneimittelzulassungen vom TTIP betroffen oder sind die ausgenommen?
Weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachschauen. Also habe ich mich nicht mit dem Gesundheitsbereich, habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Also das, was ziemlich sicher drinnen sein wird, ist noch mehr Patentschutz für, und da fallen die Arzneimittel sicher auch rein, also für allfällige, aber
zum Mikro ja, bitte. Genau. Was wollten Sie sagen?
Ob jetzt Arzneimittelzulassungen in dem Sinn betroffen sind und wie?
Ich weiß nur, dass Gesundheit und Sozialstandards sind. Also wird bei Gesundheitsstandards die Pharmazie oder so auch vertreten?
Also die Pharmazie ist sicher vertreten, ja. Aber wie genau und ob das drinnen ist, müsste man nachrecherchieren. Also würde ich jetzt einfach irgendwie erzählen.
Haben wir jetzt einen Vogel in der Leitung, oder?
Genau. Dabei soll ich mich vielleicht ein bisschen weg.
Nein, passt schon. Vielleicht soll man rückkoppeln da. Gut, bitte.
Ich möchte da oder der Dame antworten. Und zwar gerade Patentschutz und auch Medikamente und auch das sind nicht nur Medikamente, sondern auch Prothesen etc. Mhm. Die Zulassung ist definitiv mit drinnen, denn das sind gerade die Teile, die zum Beispiel in den USA und in Kanada sehr kontrovers diskutiert werden, weil zum Beispiel Kanada um sein Gesundheitssystem fürchtet wegen steigender Medikamentenpreise. Und ein Instrument ist da auch der Investorenschutz, denn die USA, speziell die FDA, also die Food and Drug Control in den USA, ist bereits verklagt worden vor einem Schiedsgericht, weil sie quasi zu lange braucht für die Zulassung eines Medikaments.
Mhm. Danke für die.
Ja, danke sehr. Bitte.
Ergänzung. Ja, angesichts der aktuellen Situation möchte ich ein etwas abstruses Szenario zur Debatte stellen. Die Wirtschaftsaktionen, die die EU gegenüber Russland in der letzten Zeit ausgesprochen hat, hat ja für sehr viele europäische und natürlich auch österreichische Firmen wirtschaftliche Nachteile gebracht. Würden im Fall dieses Vertrages diese Firmen dann die EU klagen können?
Welche Firmen jetzt?
Die unter den Sanktionen leiden. Politische Entscheidung, Sanktionen durchzusetzen, Firma leidet darunter, Firma klagt die EU.
Naja, also, ich meine, aber wenn jetzt sozusagen, es sind ja die europäischen Unternehmen betroffen, die nach Russland exportieren. Sie müssten dann, wenn sie die EU klagen wollen, über eine US-Tochter klagen. Oder es müsste ein US-Unternehmen sein, das hier irgendwas macht und nach Russland exportiert, um es zu klagen. Nur weil die EU Sanktionen macht und jetzt die Exporte der europäischen Unternehmen nach Russland nicht funktionieren, also die europäischen Unternehmen könnten die EU nicht...
Naja, es könnte praktisches Beispiel, die Mercedes-Niederlassung in New York, die EU klagen, weil sie durch die Sanktionen Mercedes schlechter nach Russland liefern.
Genau, aber nur über diesen Umweg. Also jetzt nicht sozusagen, die europäischen Unternehmen können nicht die EU in Europa über dieses Klagerecht klagen. Also über diesen Umweg wäre es möglich. Ja, ja, aber das ist die Energiecharta. Das ist, also Vattenfall, da gibt es, muss man sich anschauen, unter welchem Vertrag, aber sozusagen innerhalb der EU gibt es jetzt einerseits die Energiecharta, das ist ein Vertrag, wo es um Energie geht, wo man damals auch dieses Klagerecht reingenommen hat. Und deshalb kann Vattenfall Deutschland verklagen. Aber nicht, weil Deutschland mit Schweden per se ein bilaterales Investitionsabkommen hat. Innerhalb der EU gibt es eine Ungleichheit zwischen den ost- und westeuropäischen Ländern, weil bevor die osteuropäischen EU-Mitgliedsländer zur EU gekommen sind, haben die mit den damals im Westen, also EU-Mitglieder, bilaterale Investitionsabkommen abgeschlossen und die sind nicht aufgelöst worden. Und das ist eigentlich eine ungerechte Handlung. Das finden diese osteuropäischen Länder auch überhaupt nicht lustig. Und dass das passiert ist, Beispiel Österreich hat mit Bulgarien so ein bilaterales Investitionsabkommen. Bulgarien, erinnern Sie sich vielleicht oder erinnert ihr euch vielleicht, vor ein, zwei Jahren hat es da größere Proteste im Winter gegeben wegen der extrem hohen Energiepreise. Die EVN, österreichisches Unternehmen, ist dort drinnen und dann hat halt die bulgarische Regierung diese Energiepreise eingefroren oder runtergesetzt. Und jetzt klagt die EVN unter anderem Bulgarien wegen dieser Festsetzung der Preise. So. Aber sozusagen innerhalb der EU gibt es jetzt nicht zwischen allen Ländern bilaterale Investitionsabkommen. Also muss man einfach schauen, was die Rechtsgrundlage ist. Vattenfall ist die Energiekarte.
Es war vorhin ein paar Mal so der Zwischenruf Ungarn. Enteignung?
Die Banken, mein kenne den Fall nicht. Also, ha? Ja. Wo? Ja.
Erzählen Sie uns den vorhin ins Mikrofon, bitte. Mhm. Erzählen Sie uns den vorhin nochmal ins Mikrofon.
Ja. Es ist ja, glaube ich, landesbekannt, dass alle jene Zittern jetzt, die in Ungarn investiert haben, beziehungsweise Grund gekauft haben oder Unternehmen gegründet haben. Die ungarische Regierung als EU-Mitglied bringt nun alle jene praktisch in Konflikten, auch den österreichischen Staat, würde ich meinen, aus der Rechtssituation, weil die Ungarn ohne Entschädigung diese damaligen Abschlüsse widerrufen. Und die jetzigen Eigentümer, die Besitzer dieser Grundstücke oder dieser Unternehmen, einfach verjagt werden.
Mhm. Ja, ist ja dasselbe. Na, Pächter ist was anderes wie ein Eigentümer. Oder?
Ja, nochmal bitte, dass wir das klären. Kann man die Dame in der ersten Reihe nochmal das Mikrofon reichen, bitte?
Es ist so, dass einige wohl Häuser gekauft haben vor 1994, einige Landwirtschaftsbetriebe vor 1994 und dann gab es nach 1994 wohl neue Verträge und dann haben sie wohl irgendwelche Schlupflöcher und Umgehung beziehungsweise Leute, Strohmänner, genau das Wort fehlt mir jetzt, Strohmänner genommen, dass sozusagen sie Landwirtschaft gepachtet haben, aber nicht direkt für sie, sondern unter ungarischer Flagge sozusagen. Und jetzt ab Mai 2014 ist es strafrechtlich, wird es verfolgt und sie müssen normalerweise die Landwirtschaft zurückgeben. So sieht's aus und sie haben lang investiert, haben sich da was aufgebaut und da ist im Moment sozusagen...
Aber da gibt es noch keine Klagen sozusagen Österreich gegen...
Ja, ja, du kannst nicht klagen, aus dem Grunde, weil es
durch die Abkommen,
genau. Na, aber man kann sicher im normalen...
Dadurch, dass die Strohmänner, sag ich mal, sie sind ja nicht die eigentlichen Pächter.
Ja, das ist schon klar.
Aber ich möchte schon sagen, also man kann natürlich dann im normalen Rechtsweg auch klagen. Also nur um das Beispiel nochmal Deutschland zu bringen, die deutschen Energieunternehmen, denen steht natürlich die Möglichkeit nicht zu wie Vattenfall, aber die klagen halt innerhalb des deutschen Rechtssystems. Nur der Unterschied ist, also ich bin jetzt keine Juristin, habe aber ein bisschen juristische Artikel gelesen und das ist mir nachvollziehbar erschienen. Der Unterschied ist, wenn ich innerhalb des deutschen Rechtssystems klage und sage, oh böser Staat, jetzt habe ich meine Investition gemacht und ja, dann schaut halt im deutschen Rechtssystem, schauen die Richter sich an und sagen, aha, okay, da gibt es jetzt diese Interessen der Unternehmen, aber es gibt auch die öffentlichen Interessen und das wird dann zusammengedacht. Ja? Und ich finde, das ist, also das muss man auch zusammendenken, weil es ist ein durchaus legitimes Interesse, wenn eine Gesellschaft zum Schluss kommt, dass sie aus einer Technologie aussteigen muss und dann schaut man halt, okay, gibt es dafür eine Kompensation oder nein und wenn ja, welche? Während Vattenfall klagt eben über diesen anderen Mechanismus und da wird kein öffentliches Interesse mitgedacht. Da geht es nur darum, hat investiert, sagt, dass, also Vattenfall sagt, dass sie eben jetzt Milliarden an Profiten nicht machen können und wollen dafür kompensiert werden. Und das ist für mich der Unterschied. Und ich nehme mal an, dass man sehr wohl im ungarischen System auch klagen kann, nur werden dann halt auch andere Interessen mit berücksichtigt. Ich kenne den Fall jetzt nicht im Detail, ja, und das müsste man sich anschauen, aber das ist, da muss man schon irgendwie die unterschiedlichen Interessen auch sehen. Mhm. Ne?
Was mich jetzt interessiert, wenn man sagt, hier wird eine Politik der Konzerne stattfinden und so weiter und so fort, dann frage ich mich ja, was mit großen Würfen in der internationalen Politik geschehen soll, zum Beispiel betreffend Klimawandel. Hier müsste man ja eigentlich ressourcenschonend, klimaschonend und so weiter massiv vorgehen und hier auch Gesetzesinitiativen zur Welt bringen. Wird das durch dieses TTIP leichter oder nicht?
Na, absolut nicht leichter. Es wird konterkariert. Es ist eigentlich das Gegenprogramm zu einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft. Weil, also jetzt haben wir eh schon das Problem, dass wir viel zu viel CO2 ausstoßen. Und ein Teil davon ist natürlich diese globalisierte Warenwirtschaft. Ja? Also jetzt noch mehr Güter über den Globus zu schicken, heißt einfach noch mehr Erdöl zu verbrauchen für die Produktion, für den Transport. Also mir erschließt sich nicht die wirkliche Sinnhaftigkeit, dass man in Europa Lebensmittel produziert, die eh in den USA grundsätzlich auch produziert werden und die tut man dann hin und her schicken. Ja, also und es wird eigentlich schwieriger. Also auch es gibt ein Energiekapitel, das auch in diesem Abkommen enthalten ist, wo im Wesentlichen auch festgeschrieben werden soll, dass eben zum einen Energie aus den USA exportiert werden können soll. Das ist derzeit nicht der Fall. Dort wird ja gerade massiv auch Fracking gemacht. Das heißt, es würde dort Fracking massiv befördern. Und es würde natürlich dann über über die Klagerechte für Konzerne, das sieht man eben mit Kanada, wahrscheinlicher, dass auch in Europa Fracking durchgesetzt wird, weil überall dort, wo es kein Moratorium oder keine öffentliche Entscheidung gibt, dass man sagt, das will man nicht. Wenn dann eine Bevölkerung sich ein Menschen wehren und nachdem das TTIP-Abkommen schon da ist oder das CETA-Abkommen eben ein Moratorium erwirken, so wie das in Europa auch in vielen Fällen schon der Fall war, könnte dann natürlich das europäische Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada hergehen und über diesen Weg das Moratorium aushebeln. Oder falls ein EUS oder kanadisches Unternehmen eine Lizenz hat oder da gern bohren will, es über diesen Weg versuchen. Also es ist sozusagen das Gegenprogramm. Und um vielleicht noch was zu sagen, was würde denn helfen, Arbeitsplätze in Europa zu schaffen? Ja, die europäische Wirtschaft sozusagen zu fördern, also wegzugehen von den Kürzungsprogrammen, öffentliche Investitionen in den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln, von der Energiewende, Arbeitszeitverkürzung, eine massive Arbeitszeitverkürzung, wo wir halt Arbeit gerechter teilen, mehr Investitionen in die Pflege, in den Sozialbereich, all das würde das möglich machen und der Reichtum und das Geld ist ja vorhanden. Also wenn man sich die Zahlen, die im letzten Jahr allein in Österreich publiziert worden sind in Bezug auf die Verteilung von Vermögen, dann ist so eine ungleiche Verteilung von Vermögen da. 5%, die über 60% besitzen, nehmen wir halt ein bisschen was von da und geben es dorthin. Also ATTAC macht ja mit vielen anderen Organisationen für großen Gewerkschaften, Armutskonferenz, Umweltorganisationen jetzt schon seit 4 Jahren das zivilgesellschaftliche Zukunftsbudget. Im November wird es das nächste geben. Und da haben wir eigentlich einen Vorschlag, was man machen könnte, um Arbeitsplätze zu schaffen, aber zugleich eben diese ökologische Dimension mitzudenken. Und diese Abkommen sind genau das Gegenteil davon. Also sie erschweren es.
Okay. Gut, ich sehe, dass wir ziemlich erschöpft sind mit den Fragen. Dann nehmen wir noch die eine bitte in der ersten Reihe.
Im Zuge der TTIP-Teaser stellt sich für mich die Frage, welche Alternativen gibt es? Was können wir dagegen tun? Was kann jeder Einzelne von uns tun oder was können wir gemeinsam tun? Mhm. Gegen solche Verträge.
Danke, Pepper. Also die Alternativen habe ich eh versucht schon ein bisschen zu skizzieren. Also eigentlich diese fatale Kürzungspolitik beenden und dafür zu kämpfen, dass man eben investiert. Und jetzt konkret gegen CETA, TTIP und TISA, das wären so ein paar der Elemente. Es gibt am 11. Oktober, also eigentlich demnächst, einen dezentralen europaweiten Aktionstag. Der wird auch in Linz was stattfinden, da habt ihr die Informationen, glaube ich, schon erhalten. Das ist ein Tag, wo wir gemeinsam in ganz, ganz vielen Städten Europas auf die Straße gehen, in unterschiedlichster Form und kreativ, um zu sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen diese Abkommen nicht. In Linz, glaube ich, gibt es ein trojanisches Pferd unter anderem und eine Demo. Also Beppo und es sind noch andere Kollegen da. Genau. Kommt und macht's mit. Ansonsten natürlich andere informieren. Und insbesondere für Österreich auch die Abgeordneten vor allem von ÖVP und SPÖ ansprechen. Mit denen diskutieren, sie in die Diskussion zwingen und sagen, warum seid ihr dafür? Weil das wichtig ist, dass die einfach Stellung beziehen und dass die sich nicht einfach so davonstehlen können und sagen, naja, wir finden das super, weil Österreich ist ein Exportland deshalb ist Freihandel für uns super. Also die ansprechen dann, natürlich machen wir immer wieder E-Mail- und Unterschriftaktionen. Da drüben gibt es dann eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man das erhalten will, sonst auch auf unserer Homepage. Und ich möchte da sagen, dass es echt wichtig war. Zum Beispiel die letzte E-Mail-Aktion haben wir jetzt gemacht für dieses CETA-Abkommen. Da haben wir innerhalb von 2 Wochen 14.000 Unterschriften gehabt. Also das ist direkt an den Mitterlehner gegangen. Und das war ein ganz zentrales Element dafür, dass dieser Entschließungsantrag im Parlament gekommen ist. Ja, also man darf das nicht unterschätzen, dass das auch Wirkung hat. Also sagt das deshalb bewusst. Die nächste Geschichte, die gestartet wird, ist eine echte europäische Bürgerinneninitiative. Haben Sie vielleicht eh mitbekommen. Es gibt mehr als 240 Organisationen, große europäische Plattform, die eingereicht hat, eine europäische Bürgerinneninitiative zu machen. Das ist ein Instrument, das eben im Lissabon-Vertrag verankert wurde. Es ist eigentlich eine Art wie sagt man in Österreich?
Volksbegehren.
Volksbegehren, genau, ein Volksbegehren.
Ein Betriebsunfall der EU.
Genau, und man kann das aber nicht einreichen und dann machen, sondern man muss das einreichen und dann entscheidet die Kommission darüber, ob das in den Zuständigkeitsbereich der EU fällt. Und in diesem Vorschlag stand drinnen, dass man die Kommission auffordert, das Verhandlungsmandat für TTIP zurückzuziehen und auch dem Rat zu empfehlen, CETA nicht zu unterschreiben. Und vor 2 Wochen circa kam dann die Antwort der Europäischen Kommission, die sagt, nein, das geht nicht aus rechtlichen Gründen, weil wir können nicht was Negatives vorschlagen und außerdem nur Rechtsakte, Dinge, die wirklich ein Rechtsakt sind, kann man eine Bürgerinitiative machen und das Mandat für TTIP ist kein Rechtsakt. Und jetzt haben wir beschlossen in diesem Bündnis, wir machen jetzt eine echte europäische Bürgerinneninitiative, das heißt, wir machen das trotzdem, wir werden trotzdem die Unterschriften sammeln, das Ziel ist, über 1 Million zu sammeln und wir lassen uns sozusagen nicht das Recht nehmen und schon gar nicht von der Kommission sagen, was wir tun dürfen und was nicht. Das ist das, also da, wenn das losgeht, bitte, bitte gerne unterschreiben. Und wir starten jetzt auch ganz breit die Aktion Gemeinderesolution. Wir gehen in die Gemeinden, damit möglichst auf der Ebene der Gemeinden auch noch einmal informiert wird, was sind diese Dinge, was hat das auch für die Gemeinden für Auswirkungen, gerade für das öffentliche Beschaffungswesen zum Beispiel oder die kommunale Daseinsvorsorge. Und da gibt es eine Gemeinderesolution. Das Ziel ist, dass wir ganz, ganz viele dieser Resolutionen kriegen. Wir haben das bei StoppGatz auch schon gemacht. Und das Ziel wäre so in einem Jahr 250 oder mehr zu kriegen. Das ist auch eine europaweite Initiative. Also da gibt es
sind wir dabei, das aufzubauen, dass europaweit es Stopgats-Gemeinden gibt.
General Agreement on Tariffs and Trade.
Genau. Und im März, ohne Datum noch, aber herzliche Einladung an Sie, euch alle, werden wir eine Konferenz über Alternativen zu Freihandel machen, die wird in Wien stattfinden, unter dem Motto Anders Handeln, nicht Handels, Anders Handeln.
Gut.
Sind Sie alle recht herzlich eingeladen. Sobald es da natürlich die Informationen gibt, wird das auf der Website von Attac und TTIP Stoppen stehen.
Gut. Mag da noch dazu noch irgendwer etwas sagen? Wenn dem nicht so ist. Wie immer, größte Zeitdisziplin im Kepler Salon, ich schätze das. Habe jetzt noch eine Minute, ich muss noch die Ankündigungen machen, das ist ja wie in der Kirche. Vorher darf keiner raus. Am Montag, 6. Oktober, Damen und Herren, wie gewohnt 19:30, ist die Karin Steger da, Buchautorin, redet zum Thema Hättest halt kein Kind gekriegt, auf der Suche nach mütterlicher Identität in der Leistungsgesellschaft, auch ein interessanter Vortrag. Am Montag, 13. Oktober, ebenfalls 19:30, ist unser geschätzter Herr Vizekanzler AD, Erhard Buseck, der bunte Vogel zu Gast, er spricht über die österreichische Innenpolitik und ihre Entstehung bis zur europäischen Integration. Auch interessant, glaube ich, und wenn Sie weiteres wissen wollen über die Geschichten im Kepler Salon, über die Veranstaltungen hier, bitte, hinten gibt es das Programm, es gibt auch eine Liste zum Eintragen und dort ist auch die Liste für die Informationen bezüglich Attac. Wenn Sie sich da drin eintragen, bekommen Sie Infos über die Vorhaben. Damit bleibt mir, mich ganz, ganz herzlich bei unserer Vortragenden und Diskutantin zu bedanken, Frau Strickner, und gute Nacht zu sagen. Bleiben Sie noch ein bisschen da, bis 10 haben wir offen hinten, nehmen Sie noch einen Schluckerl und schönen guten Abend.
Danke.